Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler im dritten Kapitel, der zweite Teil Hitlers Erfolge. Der große Unterschied zwischen Bonn und Weimar ist nun aber der, dass es in der Bundesrepublik die politische Kraft, die die Weimarer Republik zerstörte, nämlich eine staatsablehnende Rechte, nicht mehr gibt. Vielleicht ist es gerade ihre Niederlage in der Konkurrenz mit Hitler und die bittere, zum Teil blutige Erfahrung ihrer jahrelangen vergeblichen Oppositionsversuche gegen ihn, was die deutsche Rechte zur Republik, zum Parlamentarismus und zur Demokratie bekehrt hat. Jedenfalls hat sie seit Hitler gelernt, dass sie besser daran tut, sich als parlamentarische Partei mit anderen linken parlamentarischen Parteien im Wechselspiel von Regierung und Opposition zu messen, als sich in der Konkurrenz um die Führung eines autoritären Staats mit einem populistisch-demagogischen Diktator zu versuchen. Die Gründung der CDU, einer Fusion des katholischen Zentrums mit den früheren Rechtsparteien, markiert diesen fundamentalen Sinneswandel der Rechten und ist ein ebensolches Jahrhundertereignis der deutschen Politik wie der Wandel der SPD von einer revolutionären zu einer parlamentarischen Partei 30 Jahre früher. Die Bundesrepublik hat, was die Weimarer Zeit nicht hatte, eine demokratische Rechte. Sie wird als Staat nicht nur von einer Mitte-Links-Koalition getragen, sondern vom gesamten Parteienspektrum, radikale Randgruppen immer ausgenommen. Damit sind Entwicklungen wie die, die 30 den Weg für Hitler freimachten, nach menschlichem Ermessen nicht wieder zu erwarten. Bonn ist, und zwar von seiner politischen Struktur her, nicht etwa nur wegen irgendwelcher Vorzüge des Bonner Grundgesetzes gegenüber der Weimarer Verfassung, ein soliderer und stärkerer demokratischer Staat als Weimar. Und bleibt es übrigens, dies als letztes Wort zu diesem Thema, auch dann, wenn es, wie schon in seinen ersten 17 Jahren, eines Tages mal wieder eine Rechtsregierung bekommt oder, etwa unter dem Eindruck des Terrorismus, seine Gesetze verschärft. Diejenigen, die deswegen die Bundesrepublik mit dem Hitlerreich vergleichen, fast durchweg Leute, die Hitler nicht erlebt haben, wissen nicht, wovon sie reden. Und damit genug von Hitlers innenpolitischen Erfolgen und hinüber zu seinen außenpolitischen, die er ebenfalls mehr der Schwäche seiner Gegner als der eigenen Stärke verdankte. So wie er innenpolitisch 1930 die Republik von 1919 schon sterbend vorfand, so fand er außenpolitisch 1935 das europäische Friedenssystem von 1919 schon in vollem Zerfall. Und wie damals drinnen fand er jetzt draußen die Verteidiger des Status quo bereits entmutigt, unter denen, die ihn durch etwas anderes ersetzen wollten, unfreiwillige Helfer. Um zu verstehen, warum das so war, müssen wir auf die Geschichte der 1919 in Paris geschaffenen europäischen Friedensordnung einen ähnlichen kurzen Rückblick werfen wie vorher auf die Geschichte der Weimarer Republik. Es ist eine ebenso unglückliche Geschichte und sie hat sogar die gleiche Struktur. Die Pariser Friedensordnung hatte den gleichen Geburtsfehler wie die Weimarer Republik. Wie diese daran scheiterte, dass sie von Anfang an die immer noch stärkste, für den Staatsbetrieb unentbehrliche innere Machtgruppe, die deutsche Rechte, weder dauerhaft entmachtete, wozu ihr die Revolution von 1918 die Chance geboten hätte, noch sie in den neuen republikanischen Staat dauerhaft integrierte, so scheiterte die Pariser Friedensordnung daran, dass sie die ebenfalls immer noch stärkste und für die Stabilität Europas unentbehrliche europäische Macht, das Deutsche Reich, weder dauerhaft entmachtete noch dauerhaft integrierte. Ihre Schöpfer taten sogar von beidem das Gegenteil. Statt Deutschland von vornherein in die Schaffung der Friedensordnung als Mitschöpfer einzubeziehen, wie Metternich es mit Frankreich nach den napoleonischen Kriegen getan hatte, beleidigten und ächteten sie es. Und statt es, wie es dann konsequent gewesen wäre, etwa durch Teilung oder Besetzung dauernd störunfähig zu machen, ließen sie ihm nicht nur die Einheit und Unabhängigkeit, die es schon von 1871 bis 1918 zur stärksten Macht Europas gemacht hatte, sondern vergrößerten, ohne sich darüber klar zu sein, was sie taten, diese Macht noch, indem sie die vorher bestehenden Gegengewichte zum großen Teil beseitigten. Psychologisch verständlich hat man in Deutschland den Vertrag von Versailles also den unmittelbar Deutschland betreffenden Teil der Pariser Friedensregelung von 1919, vor allem als die Beleidigung empfunden, die er in der Tat war. Die Beleidigung lag vor allem in der Art seines Zustandekommens. Der Vertrag war wirklich das, als was die beleidigten Deutschen ihn bezeichneten: ein Diktat. Er wurde nicht, wie europäische Friedensverträge vor ihm, zwischen Siegern und Besiegten ausgehandelt und vereinbart, wobei der Natur der Sache nach die Verhandlungsposition der Sieger die stärkere, die formelle Beteiligung der Besiegten aber gleichrangig war, so dass ihre Ehre gewahrt und ihre Mitverantwortung für die Einhaltung des Vereinbarten moralisch unterbaut wurde, sondern die deutsche Unterschrift unter das ohne deutsche Beteiligung ausgehandelte und vereinbarte wurde durch Ultimatum unter Kriegsandrohung erzwungen. Damit war von vornherein dafür gesorgt, dass die Deutschen sich an das, was sie unter Zwang unterschrieben hatten, nicht gebunden fühlten, und es hätte der zahlreichen ehrenrührigen, diskriminierenden und schikanösen Einzelbestimmungen, von denen der Vertrag voll war, nicht einmal bedurft, um sie in dem Vorsatz zu bestärken, wörtlich die Fesseln von Versailles abzuschütteln. Dieser Vorsatz bestimmte die gesamte deutsche Außenpolitik von 1919 bis 1939 unter Weimar ebenso wie unter Hitler. Und Erfolge hatte dabei die Weimarer Republik ebenso wie Hitler. Hitler fand die Friedensordnung, von der die Fesseln von Versailles ein Teil waren, bereits in voller Auflösung vor. Denn die Fesseln von Versailles waren, wie sich bereits erwiesen hatte, ehe Hitler die letzten von ihnen mit verblüffender Mühelosigkeit zerriss, aus Papier. Auf dem Papier war der bereits gewünschte Anschluss Österreichs ebenso verboten wie die moderne Bewaffnung der deutschen Streitkräfte. Auf dem Papier waren diese Streitkräfte auf 100.000 Mann beschränkt und auf dem Papier war Deutschland zu generationenlangen Reparationszahlungen verpflichtet. Aber die Macht, diese papierenen Beschränkungen und Verpflichtungen zu erzwingen, war nicht vorhanden. Die Beschlüsse der Pariser Friedenskonferenz von 1919 hatten dafür gesorgt, dass sie nicht vorhanden war. Ja, sie hatten, was in Deutschland unter dem Schock der Beleidigung anfangs übersehen und erst allmählich erkannt wurde, genau das erreicht, was Deutschland in einer vierjährigen Kriegsanstrengung nicht erreicht hatte: Deutschland zur absoluten, unwiderstehlichen Vormacht in Europa zu machen. Die territorialen Amputationen, die man an seinem Gebietskörper vornahm, änderten daran nichts. Was von 1871 bis 1914 verhindert hatte, dass Deutschland aus seiner Position als stärkste einzelne Macht Europas eine absolute Vormachtstellung entwickelte, war seine enge Nachbarschaft mit vier anderen europäischen Großmächten, England, Frankreich, Österreich-Ungarn und Russland gewesen, Großmächten, auf die es Rücksicht nehmen musste, weil es zwar stärker war als jede einzelne von ihnen, aber natürlich schwächer als alle zusammen. Und was von 1914 bis 1918 seinen Griff nach der Weltmacht vereitelt hatte, war eine große Koalition Englands und Frankreichs erst mit Russland, dann mit Amerika gewesen. Von den vier europäischen Großmächten der Vorkriegszeit nun wurde in Paris 1919 eine zerstört, Österreich-Ungarn, und eine zweite, Russland, von jeder Mitwirkung in Europa ausgeschlossen. Damit war Russland natürlich auch aus der Siegerkoalition ausgeschlossen. Und zugleich zog sich Amerika, das 1917 für Russland eingesprungen war, aus dieser Siegerkoalition zurück und weigerte sich, die Friedensregelung seiner ehemaligen Verbündeten mitzutragen. Die Friedensregelung wurde also praktisch von vornherein nur von England und Frankreich getragen, so wie die Weimarer Republik nur von den drei Parteien der Weimarer Koalition getragen wurde. In beiden Fällen war die Basis zu schmal, um tragfähig zu sein. Denn das in seiner Substanz erhalten gebliebene Deutsche Reich war, man brauchte nur auf den Kriegsverlauf zu blicken, um das mit Augen zu sehen, auf die Dauer zu stark, um von England und Frankreich allein in den Schranken gehalten zu werden, die man auf dem Versailler Papier errichtet hatte. Und die neu geschaffenen Kleinstaaten, die nun den Raum des ehemaligen Österreich-Ungarn und den zwischen Deutschland und Russland einnahmen, wirkten wie vorbestimmt, deutsche Satelliten zu werden, sobald sich Deutschland erst einmal von der Überanstrengung des Krieges und dem Schock der Niederlage erholt hatte. Man hatte in Paris Deutschland nicht nur durch beleidigende Behandlung auf die Bahn des Revisionismus und Revanchismus gedrängt, sondern ihm zugleich wie besessen diese Bahn mit allen Mitteln geebnet. Den beiden dafür verantwortlichen Mächten, England und Frankreich, wurde denn auch sehr bald vage bewusst, dass sie einen kapitalen Fehler gemacht hatten. Aber sie zogen aus der dämmernden Einsicht entgegengesetzte Schlussfolgerungen. England, dass man durch allmähliche Milderung der Friedensbedingungen Deutschland zufriedenstellen, appease und aus einem unversöhnlichen Gegner schließlich einen willigen Mitträger der revidierten Friedensregelung machen müsse. Frankreich, dass man im Gegenteil die in Paris versäumte wirkliche Entmachtung Deutschlands nachholen müsse. Der Gegensatz brach offen aus, als Frankreich dies 1923 mit der Besetzung des Ruhrgebiets wirklich versuchte. England zog nicht mit, Frankreich musste nachgeben und fortan leise zähneknirschend der englischen Politik des Appeasement folgen. Dieses Appeasement begann nicht, wie es die Legende will, in München 38 unter Neville Chamberlain, dort endete es eher, sondern in Locarno 1925 unter seinem Bruder Austen Chamberlain. Die nachfolgende Periode, in Deutschland hauptsächlich mit dem Namen Stresemann verknüpft, entspricht auf dem internationalen Feld merkwürdig genau der innerdeutschen Periode nach der Hindenburgwahl, mit der sie anfangs auch zeitlich zusammenfiel. Diese aber überdauerte, denn auch Brüning, Papen und Schleicher segelten weiter im Schlepptau des englischen Appeasements und sogar Hitler tat es die ersten 5 Jahre lang wenigstens scheinbar. So wie sich in Deutschland die rechten Gegner der Republik eine Weile dazu herbeiließen, die Republik zu akzeptieren, vorausgesetzt sie durften sie regieren, so ließ sich Deutschland eine Weile dazu herbei, die Pariser Friedensordnung zu respektieren, vorausgesetzt sie würde Stück für Stück abgebaut. Das wurde sie. Die Erfolge Stresemanns, Brünings, Papens und Schleichers, Locarno-Vertrag, Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, vorzeitige Räumung des besetzten Rheinlands, Streichung der Reparationen, grundsätzliche Anerkennung der deutschen Rüstungsgleichberechtigung waren nicht geringer als die Erfolge Hitlers, Wiederbewaffnung und allgemeine Wehrpflicht, Flottenvertrag mit England, Remilitarisierung des Rheinlands, Anschluss Österreichs, Anschluss des Sudetengebiets, mit diesem Unterschied. Hitlers Vorgänger ließen es sich angelegen sein, den Versöhnungscharakter der jeweils erzielten Erfolge zu betonen und damit England bei Laune und seine Appeasement-Politik im Gang zu halten. Hitler legte im Gegenteil den größten Wert darauf, seine Erfolge als einer feindlichen Welt abgetrotzt erscheinen zu lassen. Was ihm auch gelang, nicht nur dank seiner totalen Kontrolle der deutschen öffentlichen Meinung, sondern auch dank einer gewissen Prädisposition der deutschen Volksstimmung, die sich solche Triumphe des Trotzes über das verhasste Versailler System immer ersehnt hatte und über außenpolitische Erfolge nur deshalb so glücklich gewesen war, solange sie im Namen der Versöhnung erzielt wurden. Andererseits verdarb Hitler durch die Art, wie er die ihm gewährten oder sogar zugespielten außenpolitischen Erfolge in Szene setzte, seinen englischen Partnern allmählich die Stimmung. Sie konnten nicht übersehen, dass er ihnen die erhoffte Gegenleistung, die Mitwirkung an der Festigkeit des europäischen Friedens und die Mitträgerschaft des zu Deutschlands Gunsten revidierten Friedenssystems mehr und mehr vorenthielt. Ja, sie schöpften allmählich den Verdacht, einen nur zu begründeten Verdacht, dass er alles, was sie ihn zum Zwecke der Festigung des Friedens gewinnen ließen, in Wirklichkeit als Stärkung für einen neuen Krieg entgegennahm. Der Anschluss Österreichs war in England noch ohne Wimperzucken hingenommen worden. Beim Anschluss des Sudetengebietes wollte England schon mitreden und das Münchner Abkommen, mit dem es ihn als Hitlers letzte territoriale Forderung noch einmal bewilligte, war in England bereits heftig umstritten. Als Hitler ein halbes Jahr später dieses Abkommen brach und nach Prag marschierte, war es aus. Das Appeasement wurde begraben und an seine Stelle trat auch und gerade in England grimmig resignierte Bereitschaft, es auf einen neuen Krieg mit Deutschland ankommen zu lassen. In diesem Lichte erscheint es fast zweifelhaft, ob man Hitlers außenpolitische Erfolge gerade wegen des staunenerregenden Charakters, den er ihnen zu geben wusste, mit dem er aber zugleich ihre Quelle nach und nach verschüttete, wirklich noch als reine Erfolge bezeichnen kann, ob man sie nicht vielmehr schon eher seinen Fehlern zurechnen muss, die uns in einem späteren Kapitel beschäftigen werden. Mindestens bereiteten sie einen großen Fehler vor, nämlich den Fehler, den Hitler in den Jahren 39 bis 41 beging, als er die bereits ohne Krieg wiederhergestellte, gar nicht mehr bestrittene Vorherrschaft Deutschlands in Europa dadurch aufs Spiel setzte, dass er sie in kriegerische Eroberung und Besetzung Europas verwandelte, was sich mit der mutwilligen Vergewaltigung einer vollkommen hingabewilligen Frau vergleichen lässt. Immerhin brachten ihm diese Jahre ja noch einmal Erfolge, überflüssige und in ihrer Dauerwirkung sogar schädliche Erfolge, aber eben doch Erfolge, diesmal nicht politischer, sondern militärischer Art. Wirklich eindrucksvoll war unter diesen Erfolgen allerdings nur einer, der schnelle und leichte militärische Sieg über Frankreich. Dass Deutschland Länder wie Polen, Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien, Luxemburg, Jugoslawien und Griechenland militärisch überwältigen konnte, wenn ihm der Sinn danach stand, überraschte niemanden und erregte nur Furcht und Hass, keine Bewunderung. Aber dass es Frankreich, an dem es sich im Ersten Weltkrieg 4 Jahre lang die Zähne ausgebissen hatte, jetzt unter Hitlers Führung in 6 Wochen zur Kapitulation brachte, befestigte noch einmal zum letzten Mal Hitlers Ruf als Wundertäter und diesmal auch als militärisches Genie. In den Augen seiner Bewunderer wurde er 1940 nach allen innen- und außenpolitischen Erfolgen auch noch der größte Feldherr aller Zeiten. Dass er das nicht war, braucht heute nicht mehr umständlich dargelegt zu werden. Eher muss man ihn gegen seine militärischen Kritiker ein wenig in Schutz nehmen. Die deutschen Generale des Zweiten Weltkrieges hätten ja, ihren Memoiren zufolge, alle den Krieg gewonnen, wenn Hitler sie nicht daran gehindert hätte. Aber so war es nun auch wieder nicht. Hitler verstand durchaus etwas von Kriegführung. Er hatte seine Fronterfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg intellektuell besser verarbeitet als irgendetwas anderes, sich auch noch nach dem Kriege immer noch militärisch weitergebildet. Und im Vergleich mit seinen Gegnern Churchill, Roosevelt und Stalin ebenfalls sämtlich Amateurstrategen, die ihre oberste Kommandogewalt nicht nur nominell wahrnahmen und ihre Generale oft herumkommandierten, schneidet er auf dem militärischen Gebiet nicht schlecht ab. Auch nicht im Vergleich mit manchen seiner eigenen Generale. Gewiss, die Idee der unabhängigen Panzerwaffe stammte von Guderian und der strategisch brillante Plan für den Frankreich-Feldzug, ein viel besserer Plan als der berühmte Schlieffenplan, stammte von Manstein. Aber ohne Hitler hätte sich weder Guderian noch Manstein gegen die ranghöheren, traditionsfrommeren und bornierteren Heeresgenerale durchgesetzt. Es war Hitler, der ihre Pläne aufgriff und dem sie die Verwirklichung verdankten. Und wenn Hitlers einfallslose, sture und starre Defensivstrategie in den späteren Jahren des Russlandkrieges allzu sehr seine Fixierung durch die Schützengrabenmentalität des Ersten Weltkrieges erkennen ließ, muss man andererseits fragen, ob ohne Hitlers Sturheit der Russlandkrieg vielleicht nicht schon im ersten Winter katastrophal geendet hätte. Hitler war sicher nicht das militärische Genie, für das er sich hielt, aber war auch nicht der hoffnungslose militärische Ignorant und Stümper, als der in so vielen Generalsmemoiren den Sündenbock abgeben muss. An dem militärischen Überraschungserfolg des Frankreich-Feldzugs von 1940 kommt ihm jedenfalls ein wesentlicher Anteil zu. Und das nicht nur deswegen, weil er den Wert des mannsteinischen Feldzugsplans erkannte und ihn gegen die Bedenken des Heereskommandierenden Brauchitsch und des Generalstabschefs Halder durchsetzte, sondern vor allem deswegen, weil er und er allein dafür sorgte, dass dieser Feldzug überhaupt gewagt wurde. Die deutschen Generale hatten ja alle das Schreckbild des Frankreich-Feldzugs von 1914 vor Augen, der nach dem ersten Anlauf in einem 4-jährigen Stellungskrieg versandet war. Eher als sich auf ein solches Abenteuer zum zweiten Mal einzulassen, waren manche von ihnen im Winter 39 sogar bereit gewesen, gegen Hitler zu putschen. Und ebenso wie die deutschen Generale erwartete die ganze Welt mit einer gewissen Selbstverständlichkeit von Frankreich eine Wiederholung des Verteidigungswunders von 1914. Nur Hitler nicht. Es war gerade diese allgemeine Erwartung und ihre rasche Enttäuschung, die Hitlers Sieg über Frankreich in so strahlendem Licht erscheinen ließ, wie eine wirkliche Wundertat. Aber das war sie nicht. Das Wunder war Frankreichs Verteidigungsleistung von 1914 gewesen. Das Frankreich von 1940 war nicht das Frankreich von 1914. Es ist vielleicht nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, dass das Frankreich von 1978 auch nicht mehr das Frankreich von 1940 ist. Es ist eine verjüngte, physisch und moralisch wiedererstarkte Nation. Es war in Wirklichkeit schon innerlich besiegt, ehe die ersten deutschen Panzer die Maas überquerten. Wir haben oben bei unserer Skizze der Auflösung des Pariser Friedenssystems Frankreich im Jahr 24 ein wenig aus den Augen verloren, dem Jahr, in dem es sich nach dem Scheitern seines Alleingangs im Ruhrgebiet der englischen Appeasement-Politik notgedrungen anpasste. Erst noch widerwillig und bremsend, später immer willenloser, zum Schluss mit fast masochistischem Übereifer. In der Tat spielte Frankreich seit diesem Jahr in der europäischen Politik eine untergeordnete Rolle. Die Protagonisten waren England und Deutschland. Die Frage, um die es ging, war, ob englisches Appeasement und deutscher Revisionismus sich harmonisieren ließen oder nicht. Frankreich konnte dabei nur das Beste hoffen, nämlich, dass Deutschland sich durch den schrittweisen Abbau seiner Beschwerden schließlich wirklich zufriedenstellen lassen werde. Wenn nicht, war es schlimm dran, denn jedes Zugeständnis an Deutschland ging auf Frankreichs Kosten. Mit jedem Zugeständnis stellte sich die natürliche Übermacht des 70-Millionen-Volks über das 40-Millionen-Volk, die Frankreich 1919 und 1923 vergeblich zu brechen versucht hatte, wieder her. Und wenn Appeasement, wie man in Frankreich immer fürchtete, vergeblich blieb und das wiedererstarkte Deutschland eines Tages zum Angriff und zur Revanche schritt, hatte England immerhin zwischen sich und Deutschland die See, aber Frankreich nicht einmal mehr den Rhein. Frankreich folgte der englischen Politik, obwohl es ihre Erfolgschance von Anfang an tief skeptisch beurteilte. Es folgte ihr, weil es keine Wahl hatte. Aber sein Nerv wurde dabei nach und nach gebrochen. Sein Selbstbehauptungswille erlahmte. Einer zweiten Marne-Schlacht, einem zweiten Verdun, wagte es nicht mehr ins Auge zu blicken. Seit Hitler 36 mit seinen Truppen seine alten Aufmarschpositionen im Rheinland wieder bezogen hatte, demselben Rheinland, das Frankreich erst 6 Jahre zuvor im Zuge des Appeasement vorfristig geräumt hatte, starrte Frankreich auf das Deutschland Hitlers wie das Kaninchen auf die Schlange. Und zum Schluss wünschte es das unvermeidliche Ende mit Schrecken in seinem Unterbewusstsein wohl schon geradezu herbei. Il faut en finir. Man muss es hinter sich bringen. Der Schlachtruf, mit dem Frankreich 1939 in den Krieg zog, klang fast schon wie der Ruf nach der Niederlage. Nur endlich Schluss. Die Geschichte Frankreichs zwischen 19 und 39, die Geschichte eines bitterschwer errungenen und dann ganz und gar verlorenen Sieges und eines stufenweisen Abstiegs von stolzestem Selbstbewusstsein zur fast schon vollzogenen Selbstaufgabe ist eine Tragödie. In Deutschland, wo man Frankreich immer noch als den boshaften Quälgeist der ersten Nachkriegsjahre im Gedächtnis hatte, wurde sie natürlich nicht so gesehen. Vielmehr, sie wurde überhaupt nicht gesehen. Man glaubte es immer noch nicht nur mit dem triumphierenden Frankreich von 19, sondern auch mit dem heroischen Frankreich von 14 zu tun zu haben. Die deutschen Generale hatten vor einer neuen Marne und einem neuen Verdun fast ebenso viel Angst wie die Franzosen. Und nicht nur die Deutschen. Das war das Erstaunliche. Die ganze Welt, England und Russland voran, setzten in ihre Rechnungen bei Kriegsausbruch 39 wie selbstverständlich ein Frankreich ein, das jederzeit wie 1914 bereit sein würde, zur Verteidigung seines Bodens das Blut seiner Söhne in Strömen fließen zu lassen. Nur Hitler tat nichts dergleichen. Nachträglich ist es leicht zu sehen, was damals nur Hitler sah. Frankreich hatte 15 Jahre lang, erst zähneknirschend, dann immer willenloser, aus resignierter Hoffnungslosigkeit seinen Lebensinteressen zuwidergehandelt. Es hatte 1925 den Locarno-Vertrag abgeschlossen, mit dem es seine kleinen Ortsverbündeten praktisch preisgab. Es hatte 1930 das Rheinland geräumt, in dem es noch 5 Jahre hätte bleiben können. Es hatte 1932 im Sommer auf seine Reparationsforderungen verzichtet, im Spätherbst Deutschland militärische Gleichberechtigung zugestanden. Es hatte 1935 wie gelähmt zugesehen, als Deutschlands gewaltiges Aufrüstungsprogramm offen herausposaunt wurde, ebenso 1936, als die Wehrmacht ins Rheinland einrückte, das nach dem Locarno-Vertrag entmilitarisiert bleiben sollte. Ebenso im März 38, als Deutschland nicht ohne militärische Nachhilfe den Anschluss Österreichs vollzog. Im September desselben Jahres hatte es große Gebietsteile seines Verbündeten, der Tschechoslowakei, sogar selbst an Deutschland ausgeliefert, um Frieden zu erkaufen. Und als es ein Jahr später bezeichnenderweise 6 Stunden nach England Deutschland wegen seines Angriffs auf einen zweiten Verbündeten Polen nun doch mehr traurig als zornig den Krieg erklärte, hatte es 3 Wochen lang Gewehr bei Fuß gestanden. 3 Wochen, in denen nur eine einzige deutsche Armee dem ganzen französischen Heer gegenüberstand, während alle anderen weit im Osten damit beschäftigt waren, Polen den Garaus zu machen. Und ein solches Land sollte einer zweiten Marne und eines zweiten Verdun fähig sein, wenn es selbst angegriffen wurde? Würde es nicht beim ersten Stoß in sich zusammensacken wie Preußen 1806, das ja ebenfalls 11 Jahre lang eine feige Politik betrieben hatte, um dann im letzten, schlechtesten Augenblick dem längst weit überlegen gewordenen Napoleon einen ihm selbst nicht mehr ganz verständlichen Krieg zu erklären? Hitler war seiner Sache sicher, und man muss es ihm lassen, er hatte recht. Der Frankreich-Feldzug wurde sein größter Erfolg. Freilich gilt von diesem Erfolg, was für alle Erfolge Hitlers gilt. Er war nicht das Wunder, als dass er der Welt erschien. Ob Hitler der Weimarer Republik, ob er dem Pariser Friedenssystem den Todesstoß versetzte, ob er die deutschen Konservativen oder ob er Frankreich überrannte, immer nur stürzte er nur das Fallende, tötete er nur das schon Sterbende. Was man ihm zugestehen muss, ist ein Instinkt dafür, was schon im Fallen, was schon im Sterben war, was nur noch auf den Gnadenschuss wartete. Ein Instinkt, den er allen seinen Konkurrenten voraus hatte. Er hatte ihn schon als junger Mann im alten Österreich gehabt und mit dem er sowohl seinen Zeitgenossen als auch sich selbst mächtig imponierte. Aber dieser Instinkt, zweifellos für einen Politiker eine nützliche Gabe, gleicht weniger dem Blick des Adlers als der Witterung des Geiers. Das war jetzt der zweite Teil des dritten Kapitels Erfolge. Jetzt folgt dann ein Abschnitt zu den Irrtümern Hitlers. Morgen der erste Teil. Übermorgen ist dann Sonntag und ab Montag dann der zweite Teil zu den Irrtümern Hitlers. Bis dahin bleibt behütet.